Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Als Radio Bremen sich noch was traute. Persönliche Erfahrungen auf einem sinkenden Schiff. Gestern erzählte ich von meiner persönlichen Erfahrung mit Christoph Schlingensief, der männlichen Muse für Menschen, die Kultur schaffen wollten, die bewusst Kontroversen auslösen sollte. Dabei fielen mir solche Höhepunkte des eigenen Erlebens beim kleinsten Sender Westdeutschlands ein. Sie haben richtig gehört, es war die Zeit, da es noch die beiden Deutschlands gab und in der ich lernte, wie ich die Welt im Radio erklären könnte. Richtig, das ist leicht abgeändert, der Titel meines jüngsten Buches, in dem zum Beispiel nachzulesen ist, wie es mir bei Radio Bremen gelingen konnte, den kompetenten Bericht eines DDR-Vietnam-Korrespondenten von ARD-Sendern übernehmen zu lassen. Es war aber auch schon die Zeit, da in Radio Bremens Chefetagen versucht wurde, programmliche Anpassung an konformes Denken durchzusetzen. Doch da gab es noch Widerstand auf Abteilungsleiterebene. Von zwei solcher Leiter soll hier die Rede sein. Leiter der Hörfunkabteilung bei Radio Bremen war Günther Bommert. Er nahm sich immer die Zeit, wenn ich als Volontär in der Nachrichtenabteilung mit meinen ersten Skriptversuchen zu ihm kam, um dann meistens mit guten Ratschlägen wieder abzuziehen. Zugleich war es ihm aber eine Freude, sozusagen auf Schlingensiefsche Weise Hörer mit Hörspielexperimenten zu provozieren. Einmal sogar den Freund Horst Breiter, der seinen Job als Rundfunksprecher riskierte, als er in eines von Bommers Experimenten mit eigener Hand eingriff. Am gerade entstandenen Unisee hatte Bommert während heißer Sommertage in tiefen Löchern dicke Eisstangen eingraben lassen, daneben hochsensible Mikrofone. Live sollte während seiner Hörspieltermine im Programm nichts anderes zu hören sein als das prickelnde Schmelzen des Eises. Aber dann kam Horst Breiter mit einem Spaten. Ein anderes Mal war es Günther Bommert gelungen, dass sich Radio Bremen 6 Stunden lang aus dem seinerzeit noch existierenden Nachtprogramm durch einzelne, immer wechselnde ARD-Sender für ein weiteres Experiment ausklingte. Auf dem Bett einer leeren Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ostlepshausen in Bremen hatten Techniker einen Kunstkopf installiert. Anstelle der Ohren 2 für eine Stereoübertragung geeignete Mikrofone. Jetzt konnten Radio Bremen-Hörer 6 Stunden lang mitbekommen, was ein Gefangener in seiner Zelle hört, wenn er nicht einschlafen kann. Und dann gab es in einer Bremer Klinik die erste Operation, bei der einem Patienten ein künstliches Knie eingesetzt wurde. Ohne Kommentator war bei Radio Bremen nichts anderes zu hören als das, was tatsächlich im OP-Raum geschah. Aber es gab da bei Radio Bremen auch noch den Chef der Musikabteilung, der meinem Freund Michael Geier und mir half, die Erfahrungen 2 westdeutscher Rundfunkreporter von ihrer Reise durch Nordvietnam live im Sender zu haben. Nein, nicht direkt aus Nordvietnam, sondern von der Bühne des Cinema-Kinos in Bremen. Michael, ich und unser Regisseur Gottfried von Einem hatten die Idee entwickelt, nicht ein klassisches Radio-Feature zu produzieren, sondern mit unseren ausgewählten Tonaufnahmen live vor einem Publikum von unserer Reise zu erzählen. In den politischen Redaktionen war dafür kein Interesse zu wecken gewesen. Da räumte der Leiter der Musikabteilung einen abendlichen Sendeplatz frei, an dem sonst die stundenlange Aufnahme eines Konzerts ausgestrahlt worden wäre. Gottfried stand auf der Bühne wie ein Dirigent an einem Pult und gab Michael und mir sowie zwei Tontechnikerinnen an zwei Tonbandmaschinen links und rechts auf der Bühne und auch Fragenden aus dem Publikum das Zeichen für ihren Einsatz. Der Mann, der das alles bei Radio Bremen möglich gemacht hatte, hieß Hans Otte. Was aus seinem Werk bei Radio Bremen wurde, hat Hartmut Lück vor 10 Jahren in der NMZ, in der Neuen Musikzeitung, beschrieben. Ich lese vor. Festivals mit überregionaler, ja internationaler Ausstrahlung durch einen finanziellen Federstreich zu beenden, wie es im Jahr 2000 mit Pro Musica Nova bei Radio Bremen geschah, ist leicht. Aber ein Festival von Grund auf neu zu konzipieren und im Publikum zu verankern, ist schwer, langwierig und reich an Enttäuschungen, weil die ursprünglichen treuen Besucher erstmal weggebrochen sind. Aber nachdem der Bremer Sendesaal gegen die Abrisspläne einer in dieser Hinsicht banausischen Landesregierung und eines willfährigen damaligen Intendanten auch nach dem Umzug Radio Bremens in die Innenstadt erhalten wurde, schickte sich nun die Crew um Peter Schulze bereits zum 2. Mal an, mit Nova Sendesaal Bremen an die einst von Hans Otte begründete Pro Musica Nova anzuknüpfen. Dass dabei John Cage im Mittelpunkt stand, ist nicht nur dem aktuell anstehenden 100. Geburtstag des Komponisten zuzuschreiben. Cage hatte zu Bremen eine lange und inhaltsreiche Beziehung. Zwischen 1959 und 1982 war er 6-mal hier, zuletzt am Mischpult seiner Raummusik A House Full of Music, die bei der Nova 1982 im Überseemuseum realisiert wurde. Und in meinem Buch, wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären, ist dann auch notiert, wie der Chef dieses Überseemuseums, mein Freund Dr. Herbert Ganselmeier, mir mit Büro und Bühne in seinem Museum Asyl gewährte, als 1982 fast alle Abteilungsleiter Radio Bremens abgewunken hatten, alle 2 Monate an einem Sonntagmorgen ein Publikum in Bremen mit Menschen in Übersee per Satellit zu verbinden. Wer half mir da weiter? Hans Otte. Er bestellte die Technik und einen Übertragungswagen. Anstelle eines sonntäglichen Hafenkonzerts kamen dann von der Bühne des Bremer Überseemuseums diese Töne.